Hallo Alexa.
Ja, hallo Koli.
Schön, dass du wieder da bist. Es ist schon ein Monat wieder rum.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie lange ist das jetzt her, ne?
Geht's dir gut?
Ja, soweit. Ganz gut. Bei dir?
Ich bin ein bisschen müde. Heute Nacht war ich sozusagen recht lange noch im Krankenhaus. Ich habe so eine Art Spätnachtdienst gemacht, war bis halb eins da.
Ah ja, okay. Dann hast du jetzt aber Ausgleich bekommen, oder?
Ja, da kriege ich noch einen Freizeitausgleich für.
Ja,
das ist ganz
sehr schön.
Ja. Aber ich denke, wir können trotzdem quatschen über die letzten Wochen im PJ, was wir erlebt haben und was wir Neues dazugelernt haben.
Genau.
Dann legen wir mal los.
PJ Insights zwischen Blutabnehmen und Haken halten. Ein Lou Medio Original.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem PJ-Podcast, PJ Insights, heute mit dem Titel Blut-Hirn-Schranke. Alexa, du hast ja diesen Titel erlebt. Was steckt da eigentlich hinter?
Ja, also das ist so eine Art Running Gag, würde ich jetzt sagen. Ist vielleicht auch ein bisschen overused inzwischen, aber so zwischen Anästhesisten und Chirurgen. Man hat ja bei einer OP, das ist ja alles steril, also der Bereich, der operiert wird, und dann sind da so sterile Tücher drumherum gebreitet.
Steril für Leute, die gar nichts mit dem Krankenhaus zu tun haben, was heißt das?
Ja, keimfrei.
Keimfrei, genau, ja.
Jedenfalls hat man dann auch so ein steriles Tuch, was so ein bisschen aufgehängt wird, sag ich mal, zwischen dem Bereich, der operiert wird, und dem Bereich, in dem der Kopf ist, wo der Anästhesist sitzt. Und das wird häufig dann als Blut-Hirn-Schranke bezeichnet. Und je nachdem, wen man fragt, auf der einen Seite ist Blut, auf der anderen ist Hirn. Also wenn man die Anästhesie fragt, ist natürlich auf der Anästhesie-Seite das Gehirn. Ja, wenn man die Chirurgen fragt auf der anderen, ja, das ist ja so eine Art Running Gag.
Sozusagen ein leichtes Abgrenzen von dem anderen Fachgebiet.
Ja.
Der eine sieht sich eher im Gehirn, der andere sieht sich eher als Blut.
Ja, genau.
Ja, genau. Wir wollen nämlich heute ein bisschen mehr darauf eingehen, was das eigentlich für Fachgebiete sind, die wir gerade sehen. Wir sind ja beide gerade in dem sogenannten Wahlterzial, also ein Fachgebiet, was wir uns selber ausgesucht haben. In den anderen Teilen des PJs kann man das ja nicht.
Ja.
Was sehen wir da?
In den anderen Teilen?
Ja.
Also ja, genau, das sind dann Chirurgie und Innere. Das sind die Pflichtterziale,
genau.
Die zwei.
Und die sieht halt jeder PJ-Student, jede PJ-Studentin. Und du bist gerade in der?
In der Anästhesie.
Genau, und ich bin in der Neurologie,
ja.
Was ja auch zu der Blut-Hirn-Schranke ganz gut passt.
Genau, wir sehen uns aber weniger häufig im OP dann.
Ja, Neurologie hat wenig mit OPs zu tun, ein bisschen mit Neurochirurgie, je nachdem, was das für ein Krankheitsbild ist, kann es mal sein, dass da operiert werden muss, aber die Neurologen, die haben dann eigentlich nicht mehr ganz so viel damit zu tun.
Ja, genau.
Ja, Alexa, wie waren denn deine letzten Wochen so? Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, was man so ein bisschen erlebt, dass du manchmal müde wirst von den ganzen Narkosegasen. Ist das besser geworden?
Ja, an sich ist das schon besser geworden. Also das war so, die ersten zwei Wochen habe ich das schon gemerkt. Inzwischen jetzt nur noch, wenn ich wirklich Situationen hatte, wo mir Narkosegas irgendwie freigesetzt wurde. Also zum Beispiel war letztens der Fall, wo ein 4-jähriger Junge operiert werden musste, weil der sich den Finger gebrochen hatte. Und so einem 4-jährigen Kind kann man jetzt schlecht irgendwie klar machen, dass es jetzt ruhig halten muss, damit man ihm einen Zugang legt etc. Das konnten wir also nicht machen. Deswegen haben wir da eine Gaseinleitung gemacht mit Sevofluran. Das ist das Narkosegas, was benutzt wird. Und da wird dann eben die Maske dicht auf den Kopf aufgesetzt und direkt das Gas eben freigesetzt, also dass er das direkt einatmet, beziehungsweise der Patient, die Patientin, bis der Patient, die Patientin dann eben bewusstlos wird, sag ich mal, dass man dann Zugang legen kann, Monitoring dran machen kann, intubieren kann oder eben eine Larynxmaske, ja.
Okay, und dann wird da mehr Gas freigesetzt als sonst bei den anderen Narkosen, die du sonst gesehen hast.
Genau, also da wird dann direkt mit einem hohen Flow und eben das Gas reingeleitet, und wenn die Maske halt nicht so ganz dicht ist, dann geht auch mal was daneben, dann atmet man auch mal was ein. Ne?
Und da warst du dann wieder besonders müde.
Ich merke es dann doch schon ein bisschen nachmittags, dass ich dann so ein Nickerchen auf der Couch machen würde oder auch mache.
Sind diese Narkosegase denn ungefährlich oder hat das langfristig auch Auswirkungen auf deine Gesundheit?
Also es gibt natürlich schon Nebenwirkungen, die aufgelistet sind, aber die beziehen sich dann immer eher so auf den Patienten. Also zum Beispiel so postoperatives Shivering oder so ist, meine ich, auch aufgelistet. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie das für Anästhesisten, Anästhesistinnen aussieht, um ehrlich zu sein. Ich habe mich aber auch nicht mit der Studienlage befasst.
Okay, ja, vielleicht müssen wir das mal nachrecherchieren, ohne dir da dann zu viel Angst zu machen. Und dann möchtest du das Berufsbild vielleicht nicht mehr ergreifen. Aber es gibt ja in einigen Berufen und Berufsgruppen irgendwie Krankheitsbilder, die sich dann durch die Belastung im Beruf später häufiger ausbilden. Ich habe letztlich mit einem Bäcker gesprochen. Besser gesagt, mein Onkel, ich komme ja aus einer Bäckerfamilie. Da wusste ich gar nicht, die kriegen häufig Karies im Alter. Bäckerkaries ist eine Berufskrankheit.
Ach, ich habe jetzt eher an so eine Mehllunge gedacht oder so Mehlasthma, was man ja vom
das
IMPP kennt. Ne?
Dann ist man auch relativ schnell leider nicht mehr, kann man nicht mehr Bäcker sein, ne, wenn man auf Mehl immer allergisch reagiert. Das war bei meinem Vater der Fall, deswegen ist er nicht Bäcker geworden.
Ja.
Bäckerkaries, ich dachte dann, naschen die vielleicht immer? Aber nein, das kommt wohl dadurch auch, dass immer dieser Mehlstaub in der Luft ist und dann halt auch an die Zähne kommt, einfach automatisch. Das ist so, wie wenn du halt den ganzen Tag essen würdest. Und deswegen kriegst du häufiger Karies, wenn du als Bäcker arbeitest.
Ach, verrückt. Ja, ich musste gerade nur an so bei so Quarzstäuben und Silikon und so weiter, die haben ja öfter Zahnabrieb, weil diese Partikel dann zwischen die Zähne auch kommen. Da dachte ich gerade, ob es irgendwie damit zusammenhängt. Aber ja, das mit dem Karies hört sich...
Ja,
hört sich logisch an, aber hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Und wer weiß, was es dann in der Anästhesie gibt mit den Gasen, wenn ihr die immer wieder etwas einatmet.
Nee, man hat dann ja auch auf dem Beatmungsgerät, wird auch angezeigt, wenn es irgendwie ein Leck gibt oder wie hoch das Leck ist oder sowas. Ne? Dann guckt man natürlich schon, um das möglichst niedrig zu halten.
Aber spannend, das war mir auf jeden Fall nicht bewusst, dass man als Anästhesist, Anästhesistin auch etwas von den Narkosemitteln selbst abbekommt.
Tja, also unabsichtlich. Alles andere wird streng buchgeführt.
Ja, streng buchgeführt. Das habe ich gestern auch erlebt. Da war ich in der Notaufnahme. Und das fand ich übrigens, also ich bin ja jetzt über verschiedene Abteilungen rotiert in der Neurologie. Und die Notaufnahme gehört auch dazu. Du warst jetzt wahrscheinlich eher vor allem im OP und manchmal auf Station Patienten besuchen vor einer OP oder... In welchen Stationen warst du?
Genau, ich war bisher jetzt nur im OP. Ich habe mich jetzt noch nicht für die Prämedikation gemeldet, sag ich mal. Ich hatte
also
bisher auch die Chance.
Prämedikation vor einer OP,
genau,
wie,
dass
wie
man
die Medikamente
dann,
da angesetzt werden.
Nee, das ist, dass du vor dem OP-Tag die Patienten besuchst und nochmal über die Anästhesie an sich aufklärst, über die Risiken. Ne? Es gibt ja so bestimmte Risiken, die mit Narkoseeinleitung auch immer einhergehen. Zum Beispiel bei der Intubation ist so das Häufigste, was irgendwie passieren kann, dass Zähne irgendwie kaputt gehen, Zahnschaden. Da muss man drüber aufklären. Das versuchen wir natürlich zu vermeiden und es passiert auch selten, aber man muss eben drüber aufklären.
Und das nennt man dann Prämedikation.
Das ist das ist dann die Prämedikationsambulanz. Und da werden unter anderem dann auch die Medikamente besprochen, was die Patienten absetzen müssen oder was sie weiternehmen dürfen. Eben alles Mögliche, was vor der Anästhesie relevant ist.
Okay, interessant. Ja, ich habe diesen Begriff auch schon gehört. Ich fand ihn jetzt nicht direkt intuitiv. Man könnte ja auch Präanästhesie sagen, aber Prämedikation ist euer Begriff für den Zeitraum vor der OP, worum ihr euch dann auch kümmert.
Ja, eben die OP-Aufklärung, die Prämed. Ich habe da jetzt auch gerade bis eben noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, dass es sich ja eigentlich irgendwie nur auf Medikamente bezieht, der Begriff.
Ja, es gibt so einige Begriffe, die man, ich habe weiter nach der Vigo gesucht.
Heißt wahrscheinlich,
ich habe auch ChatGPT befragt, da kam aber leider nichts Brauchbares raus.
Ja, es heißt vielleicht auch wieder überall irgendwie anders in jedem Krankenhaus. Ne?
So. Ja, da stand auch, das sei vielleicht eine regionalspezifische Bezeichnung, hat ChatGPT gesagt. Aber wer weiß, schreibt uns auf jeden Fall. Wir sind immer noch auf der Suche nach der Herkunft des Begriffs Vigo für einen venösen Zugang. Ja, was ich auf jeden Fall erzählen wollte, ich war ja in der Notaufnahme und die zentrale Notaufnahme, das gefällt mir sehr gut, da zu sein, weil es ist auf jeden Fall abenteuerlich, man erlebt viel und man kann auch wirklich untersuchen, mal lernen und sich mal selber überlegen, okay, was könnte jetzt dahinter stecken. Das finde ich, ist auf Station ja seltener. Da ist ja schon ein Patient, eine Patientin, die hat schon eine Erkrankung diagnostiziert bekommen und dann wird die weiter behandelt. Und deswegen finde ich die zentrale Notaufnahme besonders spannend. Und wo du gesagt hattest, alles wird kontrolliert mit den Narkosemitteln.
Ja, mit den Betäubungsmitteln.
Genau, zum Teil auch Betäubungsmittel sind, die also unter dem Betäubungsmittelgesetz liegen, was ganz, ganz streng reguliert ist, damit niemand mal ein bisschen was für sich oder den Schwarzmarkt abzweigt. Genau, und da musste ich gestern auch ein Betäubungsmittel holen. Ein so seltenes oder so starkes, dass das nur in der Hospizabteilung verfügbar war. Und da musste ich dann über das ganze Klinikgelände laufen zu der Hospizabteilung und diese wertvolle Fracht dann wieder zurück transportieren. Da kam ich mir besonders vor. Durch die ganze Stadt hätte ich das nicht gern getragen.
Nee,
das wäre wahrscheinlich vielleicht gefährlich geworden.
Ja. Ja, was war das denn?
Das war Hydromorphon.
Ah, ja.
Kennst du auch?
Ja, den Begriff habe ich schon mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht, wie da die Potenz zu Morphin ist.
Okay, ja, eine der höchsten. Ich kann es jetzt dir, muss ich nochmal nachlesen, aber ich glaube, das ist das am stärksten wirksame oder so.
Ja, ja, macht ja Sinn in der Palliativ.
Genau, und die hatten, das war krass, also sonst kenne ich so einen Betäubungsmittelschrank auf jeder Station,
genau,
der
BTM,
so abgeschlossen
so ein kleiner
ist.
Tresor.
Genau, und wo dann auch Formulare liegen, dass man auch alles eintragen muss, was man rausnimmt und was verbraucht wird. Und die hatten ein Gerät, das war war so eine Art Schrank, aber der war total automatisiert. Also da war so ein Display und dann gab man da ein, was man braucht und dann öffnete sich die Schublade.
Ach,
und dann konnte man diese Ampullen rausnehmen. Also das wurde dadurch alles dokumentiert. Also man konnte nichts rausnehmen, was man nicht irgendwie dokumentiert hätte. Also
ja, ich dachte jetzt,
ganz
du sagst, das war wie so ein Getränkeautomat, dass du die Nummer eingeben musst und dann fällt das
so
runter.
Ja, so ähnlich war das. Also es ging dann genau die Klappe auf, wo diese Ampullen liegen und alle anderen Klappen nicht. So.
Ja, ich meine, die brauchen das halt auch oft, ne? Das macht ja schon Sinn, dass es da irgendwie ein bisschen vereinfacht ist und nicht bei uns, also im Aufwachraum, nicht im Aufwachraum, in der Einleitung ist das auch so, dass da in jeder Einleitung so ein Tresor steht und da sind die ganzen Gifte drin, die ganzen BTM-Sachen und halt ein Buch, dass man das vor Dienst, also am Anfang immer einmal zählen muss, immer austragen muss, immer eintragen muss. Ja.
Ja. Ja, das war auf jeden Fall eine spannende Beobachtung.
Ja.
Gab es, glaube ich, ist wahrscheinlich noch recht neu. Gab es früher noch nicht. Genauso
bestimmt.
Wie jetzt ja auch so digitale Visitenwagen. Also früher als ich vor 11 Jahren, im letzten Jahrhundert, nein, Spaß, als ich da angefangen habe, Medizin zu studieren, im Pflegepraktikum hatten wir ja noch so Kurven, wo dann die Pflegerinnen und Pfleger immer alle Werte eingetragen haben und auch die Ärztinnen und Ärzte ihre Notizen reingemacht haben. Das war alles so auf Papier.
Da gibt es teilweise ja immer noch. Ne?
Ja, kennst du auch noch.
Ja, ich meine, wir haben ja die Patientenakten dann auch im OP, die sind auch... Ja, analog.
Die sind noch analog, okay.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es da sonst im Krankenhaus aussieht. Teilweise ist das ja auch mitten so im Prozess, dass es umgestellt wird. Ob da jetzt gleichzeitig digital, gleichzeitig eben so, ja wahrscheinlich sowas, ne? Dass gleichzeitig digital noch dokumentiert wird.
Ja, ich habe letzter Tage gehört, du bist ja in einem etwas kleineren Krankenhaus, ich ja in einem ziemlich großen Krankenhaus, dass wir schon digitaler sind als andere Krankenhäuser.
Ja.
Auch wenn ich da noch sehr viel Verbesserungspotenzial sehe. Aber auf jeden Fall diese Kurven, die sind wirklich jetzt digital und wir haben so einen Wagen, den wir immer mit uns rumschieben und wo man dann alle Sachen eintragen kann auf so einem Display.
Ja, ja, ich kenne die Wegen.
Und so. Kennst
ich hatte ja, also ich habe im Pflegepool gearbeitet an der Uniklinik, wo man als Student dann eben als Springer, sag ich mal, auf Station geschickt wird, auf denen eben gerade irgendwie ein bisschen knapp ist, wo man gebraucht wird. Und da war es teilweise digital, teilweise eben noch mit den Kurven zum Schreiben, manchmal auch beides, also selbst in einem Haus wird es dann vielleicht auch umgestellt, dass es da nicht so wirklich gleich ist auf jeder Station.
Mm, ja. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, find ich immer spannend. Ich beobachte gerne die Digitalisierung in der Medizin. Ich sehe da auch einiges noch an Potenzial. Können wir ja im Verlauf des PJs nochmal eine eigene Folge zu machen, wenn wir in verschiedenen Krankenhäusern waren, wieso vielleicht auch die Stände der Digitalisierung sind.
Ja, meinst du, wir kommen irgendwann vom Faxgerät los, oder?
Ja, ich habe letzter Tage wieder gefaxt und ich konnte mich bislang, Gott sei Dank, immer so ein bisschen darum drücken. Deswegen bin ich da nicht so geübt. Da war die Ärztin, die mit mir war, ganz erstaunt, dass ich nicht so ganz wusste, wie ich das dann bedienen soll. Beziehungsweise ich habe immer auf so eine Sendebestätigung gewartet, weil ich eigentlich gewohnt bin, das kommt manchmal so raus. So
ja, kommt dann so ein Blatt, dass es
so
irgendwie geklappt
Blatt,
hat,
ne?
Oder nicht? Ja, ja, genau.
Das
ich kenne das
so
aus
verrückt.
Der Praxis.
Ja. Jedes Mal so ein voll unnötiges Blatt,
ja,
nur
schon
so
ein bisschen.
Sendebestätigung.
Ja, kann man als Schmierpapier dann nehmen.
Ja, aber so eine Papierverschwendung auch so.
Ja,
ja. Und dann stand ich da halt die ganze Zeit so und meinte so, ja, ich weiß nicht, ob das geklappt hat, hier kommt nichts raus. Und die meinte dann, ja, das dauert ein bisschen, das ist nicht so schnell. Und so, okay, hast du noch nie einen Fax verschickt?
Ja, ja, natürlich, privat. Ich habe in der Studentenbude auf jeden Fall ein Faxgerät rumstehen. Also, ne, ich meine, viele Drucker können das auch, klar, aber
ja,
ja, wird ja, also wo benutzt man das denn noch außer
im Gesundheitsamt.
Außer im Gesundheitssystem, ne?
Während Corona. Faxen, boah, das war so ganz am Anfang der Corona-Krise.
Ja, ja,
da dachte ich auch so, boah, ich krieg die Krise.
Ja, ja, ich kenne das aus der Hausarztpraxis, in der ich als SHK gearbeitet habe. Also, ja. Ja, ich habe da schon öfter gefaxt.
Ja, ja, also da schauen wir auf jeden Fall nochmal drauf, was die Digitalisierung macht. Aber heute wollen wir drauf schauen, was unsere beiden Fachgebiete so ausmacht und was wir da sehen können und erleben können.
Mhm.
Alexa, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, auch für Leute, die noch nie im Krankenhaus waren, die vielleicht auch noch nie eine OP gehabt haben. Mhm. Wie ist denn so der Ablauf, wenn ich jetzt eine OP bekomme? Was muss als erstes geschehen? Wie geht es dann weiter? Wie wache ich später wieder auf? Was genau machst du da auch alles?
Ja, also wenn du operiert wirst, wenn das eben so eine geplante OP wird, dann wirst du natürlich erstmal von den Chirurgen und auch von den Anästhesisten vorher besucht. Die klären dich über alles auf, was gemacht wird und eben was es auch für Risiken gibt, ne? Also gerade in der Chirurgie ist ja auch immer das Risiko, dass du umliegende Strukturen irgendwie versehentlich kaputt machst oder dass es sich irgendwie infiziert, was man natürlich alles versucht zu vermeiden, aber du musst natürlich über das Risiko aufklären. Genau, und dann wird von Anästhesie-Seite eben auch geklärt, welche Medikamente weitergenommen werden dürfen oder welche abgesetzt werden sollen für den OP-Tag.
Weil die sich nicht vertragen mit den Medikamenten, die ihr dann gebt für die Narkose.
Genau, zum Beispiel. Oder dann gibt es natürlich auch so gerinnungshemmende Medikamente, die dann abgesetzt werden sollten für die OP an sich, dass
genau,
es nicht
also
so viel blutet.
Also die Blutgerinnung, genau.
Genau.
Kommt sehr viel Blut raus,
gibt
sozusagen.
Dann, ja, es gibt dann eben auch Alternativen, zum Beispiel bei Diabetikern muss mit Metformin 48 Stunden vorher abgesetzt werden, weil eben die Gefahr einer Laktatazidose besteht.
Okay, das waren jetzt schon ganz schön viele Fachbegriffe. Also Metformin, ein Diabetes-Medikament, und Laktatazidose ist dann ein Stoffwechselzustand im Körper, der nicht gut ist.
Genau, da ist der pH-Wert vom Körper dann zu sauer, sag ich mal. Und das muss eben 48 Stunden vor OP und bis 48 Stunden danach abgesetzt werden, kann aber dann mit Insulin eben überbrückt werden. Die kriegen dann stattdessen für diesen Zeitraum Insulin. Mhm. Und ja,
okay,
zum Beispiel. Aber ich meine, das ist jetzt ein sehr großes Thema, da auf alles einzugehen.
Okay, also es gibt einfach Medikamente, die muss man absetzen, weil es sonst in der OP irgendwelche Risiken gibt oder sich das nicht verträgt mit den Narkotika, die man in der OP bekommt. Und das besprecht ihr alles in dieser Prämedikation?
Genau, da kommt dann jemand vorher hin und erklärt das dem Patienten oder zum Beispiel auch, dass du dann nichts mehr essen und nichts mehr trinken darfst vor der OP. Also 6 Stunden vor OP darf man nichts mehr essen.
Jetzt
also,
mal ganz dumm gefragt, warum?
Ja, weil das hängt mit der Intubation zusammen.
Mhm.
Wenn man
Intubation,
dann,
also
Schlauch,
so ein Schlauch,
Schlauch in den Hals.
In die Luftröhre.
Genau, jetzt. Ja, in die Luftröhre.
Speiseröhre sagen.
Ja, also der kann auch mal in der Speiseröhre landen, aber das ist dann keine suffiziente Beatmung.
Okay.
Das sollte man wieder rausziehen dann. Ja, genau, da besteht eben ein erhöhtes Risiko, dass eben das, was im Magen ist, wieder hochkommt.
Mhm.
Na, also Aspirationsrisiko nennt man das dann. Und das Aspirieren an sich ist dann, wenn das in die Luftröhre und auch in die Lunge dann eben kommt.
Okay, also weil man das, die Luft sozusagen in die Lunge pumpt über die Intubation, kann dann aus dem Magen sozusagen etwas hochkommen, weil das so daneben liegt oder generell, weil der in der Narkose ist und keine Kontrolle mehr über die Muskeln da hat? Oder warum kommt das eher mal hoch?
Es gibt so verschiedene Risiken, zum Beispiel, wenn irgendwie erhöhter intraabdomineller Druck irgendwie herrscht, wenn das jetzt ein Darmverschluss ist oder so und sich das Essen sowieso zurückstaut, zum Beispiel. Oder wenn die Leute einen starken Reflux haben oder sowas, also Sodbrennen, grob gesagt, zum Beispiel. Dann ist es so, dass der Magenpförtner, ne, also der Muskel, der zwischen Speiseröhre und Magen ist und aufpasst, dass die Sachen nicht zurückkommen. Ne? Also es gibt ja einen Mechanismus, der sowas findet.
Deswegen heißt es so.
Genau. Wenn der Druck, mit dem du beatmest, eben den Druck von diesem Magenpförtner übersteigt, ich meine, das sind 19 Millimeter Hg.
Mhm.
Wenn du also mit höheren Drücken beatmest, dann kann es halt sein, dass der sich öffnet und dass dann was zurückfließt. Zum Beispiel.
Okay. Okay, also sind sozusagen mehrere Gründe, warum
Faktoren.
Da
ja.
Etwas wieder hochkommen kann. Und das kommt dann aus der Speiseröhre hoch.
Mhm.
Und da die Luftröhre ja irgendwann
ja,
liegt
fließt
ja daneben
dann,
und die treffen sich ja dann, um zum Mund und der Nase sozusagen herauszugehen. Und da kann das dann sozusagen in die falsche Röhre gelangen.
Ja, genau. Und wenn du dann noch irgendwie mit dem Beutel, mit der Maske und mit dem Beutel halt beatmest, dann drückst du das ja in die Lunge.
Ja.
Auch, ne? Wenn du es nicht mitkriegst. Also
sehr logisch.
Deswegen versucht man das zu vermeiden. Ja.
Und wenn was in die Lunge gerät, dann kann sich das Essen entzünden, glaube ich.
Das kann dann eben zu einer Lungenentzündung führen.
Okay.
Also man versucht das dann, wenn man das dann merkt, natürlich direkt abzusaugen und die Leute kriegen dann auch direkt eine Antibiotika, ja, Prophylaxe, sag ich mal. Ich weiß gerade nicht, ob Prophylaxe dann das richtige Wort ist, aber die kriegen dann bestimmte Antibiotika und das wird dann eben auch postoperativ kontrolliert.
Okay. Ja, spannend.
Genau.
Ja, habe ich auch gemerkt. Ich war auch auf Intensivstation und diese Aspirationspneumonie, das ist wirklich ein großes Risiko überall, wo beatmet
ja,
wird.
Ja,
ne?
Klar. Und jetzt mal, also ganz banal, es kann dann natürlich sein, dass wenn das irgendwie mehr Essen ist, dann dass auch was stecken bleibt in der Lunge und dass du deswegen eine Verlegung des Atemwegs irgendwie hast.
Mm, und dann
das
nicht mehr
ja
gut
sein.
Atmen kannst.
Ja, das ist schlecht.
Nachdem du dann aufwachst. Ja,
oder nee, also, dass du Patienten auch gar nicht beatmen kannst so richtig. Ne?
Sogar während der OP schon kannst dann
ja,
kritisch
das ist
werden.
Ja nicht dann während der OP, das ist ja während der Einleitung. Das spielt sich ja alles in der Einleitung ab.
Ah, okay.
Genau.
Ja.
Also in die OP geht man erst, wenn man den Atemweg natürlich gesichert hat. Also wenn der Patient sich ja...
Also in der Einleitungsphase ist die kritische Phase. Ich dachte so, wenn man den Magen dann voll hat, kann ja auch während der OP nochmal was hochkommen.
Das kommt drauf an, was du, wie du den Atemweg gesichert hast. Wenn du einen endotrachealen Tubus hast, also einen, der wirklich in die Trachea geht, der ist ja geblockt. Da hat man einen Aspirationsschutz dann. Also geblockt heißt, da ist am Ende sowas wie ein Luftballon um diesen Schlauch rum. Und wenn man den Schlauch in der Luftröhre hat, dann wird da Luft reingepumpt, sodass sich dieser Luftballon um den Schlauch rum aufpumpt. Und dann kann der auch nicht mehr rausrutschen.
Okay.
Genau. Und wenn du aber einen sogenannten supraglottischen Atemweg hast, wie zum Beispiel einen Larynxtubus oder Larynxmaske, die gehen dann nur bis zum Kehlkopf. Also bis zu der Stelle, wo sich Luftröhre und Speiseröhre dann trennen, sozusagen, dann hast du eben keinen Aspirationsschutz.
Okay, und dann könnte auch während der OP nochmal was hochkommen, sollte der Magen nicht
genau.
leer sein.
Genau, deswegen ist es bei so OPs, wo ein erhöhter Druck im Bauch herrscht, also wenn das zum Beispiel ein laparoskopischer Eingriff ist, dann wird in die Bauchhöhle CO2 gepumpt. Und dann steigt ja der Druck eben dann auch auf den Magen und so weiter. Und deswegen würde man da, also da macht man dann eben einen endotrachealen Tubus und keinen supraglottischen Atemweg auch, also weil du eben diesen erhöhten Druck hast.
Okay, ja, spannend. Habe ich auch nochmal viel gelernt, weil ich habe, ich war ja jetzt auch noch nicht in der Chirurgie,
klar.
Da sehe ich ja natürlich auch nochmal OPs. Und in der Anästhesie war ich noch gar nicht so richtig.
Ja.
Außer im Studium natürlich, als Fach lernt man das, aber...
Ja.
Da, finde ich, begreift man vieles auch manchmal gar nicht so, so auch so logisch, ja?
Ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
Ich finde, wir lernen viel für die Prüfungen, für so MC-Fragen, können dann so krasse Details manchmal beantworten, aber die Logik dahinter haben wir überhaupt nicht verstanden.
Ich
also geht
das,
mir so.
Ich habe das in meiner ersten Formulatur in der Anästhesie auch gemerkt, dass, also ich verstehe die Sachen da viel besser, wenn ich es dann einmal gesehen oder gemacht habe. Man kann das dann aus dem Text Buch irgendwie lesen mit Beatmungsdrücken und Atemminutenvolumen und diese ganzen, ich sag mal so eher physikalischen oder physiologischen Begriffe.
Mhm.
Aber ich kann das sehr viel besser nachvollziehen, wenn ich es dann vor mir habe. Also ich weiß, was du meinst.
Gut, also dieses Aspirieren, das ist ein großes Risiko und deswegen darf man vor einer OP längere Zeit nichts essen, hast du gesagt.
Ja, genau. Also es gibt da bestimmte Grenzen. Du darfst 6 Stunden vor OP nichts mehr essen und bis 2 Stunden, also 2 Stunden vor OP darfst du nichts mehr trinken.
Okay.
Es gibt dann Patienten, die müssen ihre Morgenmedikation nehmen. Wenn die einfach die Tabletten mit einem kleinen Schluck Wasser nehmen, ist das okay. Aber du darfst jetzt eben kein ganzes Glas Wasser trinken oder sowas, ne? Und du darfst auch nicht rauchen vor der OP.
Nicht rauchen?
Ja.
Warum?
Ja, weil. weil das Rauchen die Magensaftproduktion anregt, habe ich mir sagen lassen. Und wenn mehr Magensaft im Magen ist, dann ist das natürlich auch wieder ein Aspirationsrisiko. Der kann dann ja auch okay. zurückfließen.
Spannend.
Und noch? dann gibt es noch so einen Grund mit Hämoglobinbildern und so weiter. Hm. Aber ich habe mir sagen lassen, der eigentliche Grund ist, dass es eben die Magensaftproduktion anregt und dass du ja dann im Prinzip nicht ganz nüchtern bist. Also nüchtern heißt jetzt nicht kein Alkohol, sondern nichts gegessen oder nichts getrunken. In dem Kontext.
Das ist spannend. Noch ein Grund, weniger zu rauchen. Kann ich mir vorstellen, ist dann hart vor einer OP, wenn man nichts essen darf und auch nicht rauchen. Und
ja,
man,
natürlich.
Ist süchtig, da wird man vielleicht unruhig.
Ja, aber andererseits sind die Raucher nach der OP auch sehr viel schneller wieder fit, weil die wollen ja runter rauchen gehen. Die sind dann schneller wieder mobil als andere Patienten.
Ja, also, zumindest vermeintlich, ja.
Also habe ich mir von einem Physiotherapeuten sagen lassen.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich meine, ist ja auch irgendwie was Wahres dran, natürlich, weil die möglichst schnell wieder rausgehen möchten, ob dann... Ich habe hinterfragt, ob das dann auch immer schon so der richtige Rhythmus ist, also ob die schon so weit sind, so weit zu laufen oder ob man da vielleicht auch über seine Grenzen hinausgeht, um der Sucht dann nachzukommen.
Ja, muss jeder selber wissen. Ne?
Lass mir hier mal so stehen. Aber Rauchen ist mit Sicherheit in allen Bereichen nie eine gute Idee.
Ja, also es gibt wenige Vorteile, aber ich denke, die Nachteile überwiegen.
Zumindest aus unserer medizinischen Perspektive.
Genau, ja. Deswegen darf man vorher nichts essen und trinken.
Aber ich denke mir jetzt so gerade, nicht jede OP ist ja jetzt geplant. Also es gibt ja auch manchmal Sachen, die treten so plötzlich auf, da muss dann ganz schnell notfallmäßig eine OP gemacht werden. Und da habe ich ja nicht vorher mir überlegt, 6 Stunden nichts zu essen. Was mache ich denn da?
Ja, tatsächlich. Also so Verkehrsopfer sind meistens nicht nüchtern, zum Beispiel. Um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, da gibt es dann was, das heißt RSI. Das steht für Rapid Sequence Induction. Okay. Das macht man bei Patienten, bei denen ein erhöhtes Aspirationsrisiko besteht. Also nicht nur bei so ungeplanten Sachen, zum Beispiel auch bei Leuten, die einen Darmverschluss haben, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass da ein höheres Risiko ist. Oder auch, was wir letztens hatten, waren so geplante RSIs, wo die Patientinnen dann einfach sehr starken Reflux hatten, also Sodbrennen. Und Sodbrennen ist ja auch, dass eben Magensäure so ein bisschen zurückfließt in die Speiseröhre und sowas. Und die haben dann eben auch eine RSI bekommen. Und da ist dann eben ein Unterschied in den Medikamenten, die gegeben werden. Da wird ein anderes Muskelrelaxanz verwendet, was schneller anschlägt, sag ich mal, als das, was üblich verwendet wird. Und der größte und wichtigste Unterschied ist, wenn man die ganzen Medikamente gegeben hat, also einmal das Opiat, dann eben das Medikament, was dich schlafen legt, Propofol, kennen viele, und dann eben das Muskelrelaxanz, dann wird bei einer normalen Einleitung nochmal mit einer Maske und einem Beutel zwischenbeatmet, und das wird bei der RSI eben nicht gemacht, weil dadurch kannst du den Patienten auch zum Aspirieren dann bringen. Dass, wenn du dann mit so hohem Druck beatmest und dann öffnet sich hier der Magenpförtner und dann fließt die ganze Suppe wieder zurück. Genau, das wird nicht gemacht, sondern es wird dann gleich intubiert. Und die Patienten befinden sich auch in einer Kopftieflage bei der RSI, dass, wenn irgendwas zurückfließt, dass es abfließt.
Okay.
Dass man das besser absaugen kann.
Okay, also das ist eine Methode, und dadurch, dass dann der Endotrachealtubus, hast du eben erwähnt, auch so einen Aspirationsschutz hat, kommt dann im weiteren Verlauf während der OP dann es nicht mehr zu Komplikationen in der Regel, obwohl der Magen noch voll ist.
Ja, also es kann ja immer noch zurückfließen, aber es kommt dann nicht mehr in die Lunge.
Ja.
Das ist so das Ding, ne? Du kannst das dann absaugen.
Ja.
Aber ja, die Lunge ist dann eben geschützt, und das ist so die Hauptsache.
Okay, spannend. Und du hast auch 3 verschiedene Medikamente sozusagen oder Medikamentenklassen erwähnt. Mhm. Also 3 Prinzipien sozusagen. Einmal muss der Patient schlafen gelegen werden.
Ja.
Das ja, also hat zuerst, das Propofol gemacht. Ne?
Ja, aber also zuerst gibt mal das Schmerzmittel.
Okay, das also andere ist das Schmerzmittel. Gut, erzähl du es mal auf.
Ich kann ja einfach mal den Ablauf generell, wie das dann funktioniert bei der Einleitung, was ja vielleicht auch viele Leute irgendwie betrifft. Also jeder, der mal operiert werden muss, kriegt das mit, zwangsläufig. Genau, wenn der Patient dann in der Einleitung liegt, dann kriegt er erstmal einen Zugang, falls er noch keinen hat, weil irgendwo müssen die Medikamente ja drüber gegeben werden, ne?
Genau, Zugänge. Haben wir beim letzten Mal schon viel drüber geredet.
Ja, bei
die ominösen Vigos.
Ja, nervöse Leute kriegen auch so eine halbe Stunde vorher, Stunde vorher nochmal, können die auch eine Tablette nehmen, dass sie ein bisschen ruhiger sind.
Mhm. Sowas wie Tavor vielleicht.
Midazolam, genau, ja, so ein Benzodiazepin ist die Medikamentenklasse zur Beruhigung einfach. Ne?
Okay.
Ja, genau, jedenfalls wird dann ein Zugang gelegt, da wird dann erstmal eine Infusion dran angeschlossen, da passiert jetzt noch nichts, das ist einfach nur, um den Zugang offen zu halten, also so NaCl, Natriumchlorid, einfach nur Flüssigkeit, sagt man meistens. Und dann wird der Patient erstmal präoxygeniert und das ist sehr wichtig, das wird auch bei der RSI gemacht, das heißt, es wird eine Beatmungsmaske vorgehalten und da kommt einfach nur Sauerstoff raus, um eben die Sauerstoffreserven aufzufüllen. Genau, das sollte, nagel mich jetzt nicht fest, 2-3 Minuten erfolgen, das Präoxygenieren und dann hast du eben auch ein bisschen mehr Zeit.
Mhm. Also man hat mehr Sauerstoff dann im Blut.
Genau.
Und dadurch können wir später die Sauerstoffzufuhr für eine Zeit lang unterbrechen, wo man dann sowas machen muss wie den Tubus legen oder so.
Genau, ja. Und du hast dann, meine ich, 8 Minuten Zeit, wenn das jetzt ein gesunder Patient ist. Ne? Wenn der jetzt schnell entsättigt, natürlich nicht.
Mhm.
Aber ja, ich meine, im Textbuch steht, 8 Minuten hat man dann Zeit, wenn der Patient ordentlich präoxygeniert ist.
Okay, spannend, ja.
Genau, also Patient wird präoxygeniert, soll dann irgendwie ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Man guckt sich auch so die Sättigung an, wie sich das entwickelt. Ne? Die Sättigung geht ja bis 100%. Die meisten Leute haben jetzt nicht gleich 100%, sondern 97, 98, vollkommen normal alles. Und dann wird das erste Medikament gegeben. Und das ist ein starkes Schmerzmittel, ein Opiat. Das ist dann zum Beispiel Fentanyl oder Sufentanyl. Remifentanyl kann auch verwendet werden. Ketamin zum Beispiel auch, wobei Ketamin meistens eher präklinisch im Rettungsdienst, Notarzt, sag ich mal, eingesetzt wird. Das habe ich jetzt so in der Einleitung in meiner Zeit jetzt noch nicht gesehen.
Mhm.
Und man sagt dem Patienten dann, ja, kann jetzt gleich ein bisschen schwummrig werden im Kopf, ne, als hätte man so ein paar Schnäpse auf nüchternen Magen getrunken oder so, zieht man dann gerne den Vergleich. Dann kommt das eben an und wenn das passiert, wird das zweite Medikament gegeben, das ist dann Propofol.
Mhm.
Das ist das Hypnotikum, also das Schlafmittel. Kennt man vielleicht im Zusammenhang mit Michael Jackson.
Mhm. Ja.
Genau.
Ich glaub, Propofol ist generell ein sehr bekannter Name, jetzt auch schon in der allgemeinen Bevölkerung, ja. Ist so eine milchige Flüssigkeit,
ja,
habe ich gesehen auf der Intensivstation.
Das, erkennt man
ja.
ziemlich gut in der Spritze. Ja, und wenn das dann gegeben wird, das kann dann erstmal so ein bisschen brennen im Arm, weil das Gefäß, wo es reinkommt, die Vene so ein bisschen reizt, aber dann schlafen die Patienten sehr, sehr schnell ein.
Okay.
Das geht dann wirklich innerhalb von Sekunden, kann man zuschauen. Man guckt dann, atmet der Patient noch selber? Wenn er nicht selber atmet, dann wird er eben beatmet mit Maske und Beutel. Da kann man dann auch gleich mal gucken, wie gut sich der Patient beatmen lässt. Das ist ja immer wichtig zu wissen, falls es nicht klappt mit der Intubation, dass du immer noch mit Beutel beatmen kannst. Genau, man kann sich da auch so ein paar Atemwegshilfen, sag ich mal, noch dazu tun, zum Beispiel einen Güdeltubus oder einen Wendeltubus, die eben verhindern, dass die Zunge zurückrutscht und den Atemweg so eben verlegt. Ne? Da kann man die Leute besser mit beatmen.
Okay, das sind so gebogene Teile.
Ja, so C-förmig, sag ich mal. Ne?
Ja.
Das eine kommt dann eben in den Mund und das andere kann man in die Nase machen, aber in der Einleitung wird eher ein Güdeltubus, also im Mund, sag ich mal, verwendet. Und wenn man eben den Patient zwischendurch mal beatmet hat, das ist jetzt bei einer normalen Einleitung, nicht bei einer RSI und auch nur bei einer endotrachealen Intubation, wird dann auch noch ein Muskelrelaxanz gegeben. Genau, das relaxiert die Muskeln, wie der Name schon sagt, damit man die Leute dann auch besser intubieren kann.
Okay, also dass einfach die Muskeln am ganzen Körper erschlaffen und nicht mehr so dagegen arbeiten, wenn man jetzt irgendwas machen möchte während der OP.
Genau.
Okay, also man ist immer oder meistens sind die Muskeln entspannt, die Schmerzen werden genommen und man wird schlafen gelegt. So kann man das kurz sagen sozusagen.
Ja, also nicht in der Reihenfolge. Das wäre, glaube ich, sehr beängstigend, wenn du zuerst das Muskelrelaxanz gibst und dann ist der Patient noch bei vollem Bewusstsein und kann nicht mehr atmen.
Okay.
Das ist nicht gut. Das macht man nicht. Das, da muss man auch, wenn man zwischendurch in der OP immer mal wieder ein Relaxanz geben musste, weil die Operateure das wollen zum Beispiel, muss man auch ein bisschen timen, dass der Patient beim Aufwachen keinen Überhang hat. Weil das braucht halt Rocronium, meine ich, 40 bis 90 Minuten steht bei mir auf der Karteikarte, bis das wieder abgebaut ist. Das heißt, es kann sein, dass der Patient wach wird, aber sich nicht bewegen kann oder nicht atmen kann. Und das versucht man zu vermeiden. Also man merkt das dann auch, wenn das so sein sollte, und gibt dann eben ein Schlafmittel nach oder so. Also der Patient selber kriegt davon dann nichts mit.
Okay,
um jetzt also keine Leute zu beunruhigen hier.
Werde ich nie erleben, dass ich keine angespannten Muskeln mehr
habe,
meine
das,
Muskeln nicht mehr anspannen
das
kann.
Würde man ja an sämtlichen anderen Werten, Blutdruck, Herzfrequenz und so weiter, dann merken, wenn der Patient, ja.
Ja, okay, ja, spannend. Ja. Ja gut, jetzt kann ich mir das ein bisschen besser vorstellen. Mhm. Das war jetzt sozusagen die Einleitung, hast du uns berichtet. Also Einleitung, so nennt man diese Zeit kurz vor dem OP, vor der Operation.
Genau, wo dann.
Das ist auch in einem anderen Raum als die OP selber. Die werden dann reingeschoben,
ja,
sobald sie fertig
schon. Genau.
sind mit der Einleitung. Okay.
Ja, außer es sind jetzt Sonderfälle, irgendwie bei Kindern zum Beispiel, wenn das eine Einleitung nur mit Gas war, oder auch bei einer RSI habe ich schon gesehen, dass das direkt im OP-Saal war. Aber wenn es jetzt alles eine geplante OP ohne irgendwelche Auffälligkeiten oder sowas ist, dann wird das im Vorraum sozusagen gemacht.
Okay.
Und ja.
Und dann bist du in der Operation, also du bist ja jetzt PJlerin, du sitzt dann wahrscheinlich mit einem Anästhesie-Assistenzarzt,
ja,
Assistenzärztin.
Ja, entweder Assistenzarzt oder Facharzt.
Genau. Ne? Sitzt ihr da zusammen am Kopf sozusagen, das hast du ja schon mit dem kleinen Gag Blut-Hirn-Schranke angesprochen. Und genau, und ihr kümmert euch dann die ganze Zeit, dass die Narkose so aufrecht halten wird.
Ja, genau. Also der Patient, da werden natürlich auch die Vitalparameter kontrolliert. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das wird auch in der Einleitung angeschlossen. Also EKG wird dran gemacht, Blutdruck dran gemacht, Sauerstoffsättigung dran gemacht. Ne? Das hat man die ganze Zeit dann im Blick. Und eventuell eben noch weitere Sachen zur Überwachung, je nachdem, was das für ein Patient ist, dass intraarteriell der Blutdruck gemessen wird oder ein zentraler Venenkatheter, ZVK eben gelegt wird zu Sachen. Ja, aber so das Basic, das Basismonitoring ist dann eben Blutdruck, Sauerstoff und EKG. So, genau. Das sind einmal die Werte vom Monitoring, und dann hast du natürlich auch über das Beatmungsgerät, das ja an den Tubus dann angeschlossen ist, auch noch ganz viele andere Werte. Dann siehst du, wie viel Sauerstoff geht da rein, wie viel kommt wieder raus, wie viel CO2 kommt raus, auch wichtig. Wie ist die Konzentration von dem Narkosegas, und kannst dann auch Herzfrequenz, Tidalvolumen einstellen. Es gibt da jetzt verschiedene Beatmungsmodi, auf die brauchen wir jetzt nicht eingehen, denke ich. Und
also vieles so zum Einstellen, aber ich war ja auch selber schon mal im OP. Wenn es jetzt eigentlich ganz gut läuft und man vorher das gut geplant hat, dann ist es ja meistens so relativ konstant, oder? Also dann muss man nicht unbedingt reagieren. Was machen jetzt gerade?
Kommt immer ein bisschen drauf an. Also Anästhesie, das hat ein Kollege letztens gesagt, ist viel lauern. Du lauerst quasi drauf, ob irgendwas schief geht. Du musst das antizipieren, du musst viel antizipieren. Und wenn du Sachen frühzeitig irgendwie siehst, zum Beispiel, dass du irgendwie, bevor der Chirurg reinschneidet, nochmal ein Opiat nachgibst, dass der Patient beim Schnitt dann keine Schmerzen hat, sowas. Wenn du das nicht machst und der Patient hat dann Schmerzen, davon kriegt der Patient selber nichts mit, aber wir sehen das, dass der Blutdruck und die Herzfrequenz zum Beispiel hochgeht. Das ist dann zum Beispiel sowas, das kannst du abfangen. Oder dass du irgendwie auf die Uhr schaust, also man protokolliert ja alles immer, und siehst dann, okay, das ist jetzt eine Stunde her oder so, seit ich das letzte Mal Opiat gegeben hat. Es würde jetzt Zeit werden, dass ich nochmal was nachgebe, dass der Patient dann keine Schmerzen kriegt.
Okay.
Zum Beispiel. Oder auch wenn der Blutdruck irgendwie anfängt, ein bisschen niedriger zu werden, dass du irgendwie was nachgibst, einen Adrenalperfusor hochstellst oder
das,
nur ganze
das
Medikamente.
Ein gutes Bild mit diesem Lauern. Also es ist anders, als es vielleicht manchmal scheint, wenn man in der OP ist und den Anästhesisten, die Anästhesistin so sieht und denkt, okay, die haben ja nichts zu tun. Ne?
Ja, ich kann auch daneben sitzen und die Sachen laufen lassen, und dann passiert halt mehr.
Ja,
dann
okay,
wird es vielleicht aufregender.
Man ist sozusagen nicht wie so ein schlafender Löwe, sondern eher so ein Löwe, der am Lauern ist und auf der Jagd ist. Und sobald dann der Moment kommt, muss man auch richtig reagieren.
Genau.
Und dann wird es sehr, sehr spannend wahrscheinlich auch. Also ich selber hätte da vielleicht nicht so die Nerven, weil dann muss man ja ganz genau wissen, wie man welches Medikament man gibt und wie viel und wie man die Beatmungsparameter einstellt.
Ja, du musst, wie gesagt, viel antizipieren. Okay, was ist jetzt, wenn das passiert? Was ist, was kann ich dann geben? Du musst das natürlich alles im Kopf haben. Also wir haben da nebendran auch einen Schrank stehen mit den ganzen Notfallmedikamenten, die man so braucht. Mhm. Ne? Zum Beispiel, wenn der Blutdruck irgendwie runtergeht oder die Herzfrequenz, so Sachen. Oder wenn sich irgendwie ein allergischer Schock oder so anbahnt. Mhm. Sind ja alles Sachen, die passieren können.
Okay.
Genau.
Ja, okay. Also ein abwechslungsreiches Feld auch, die Anästhesie.
Ja, genau.
Du bist ja sehr begeistert für die Anästhesie. Es soll bei dir auch in die Anästhesie gehen, ne?
Ja, ja, da haben wir jetzt, also es hängt auch viel damit zusammen, dass die Kollegen einfach sehr nett sind, wo ich gerade bin. Aber ja, es gibt auch ansonsten viele Faktoren, die für die Anästhesie sprechen, würde ich sagen. Du musst keine Arztbriefe schreiben zum Beispiel.
Ah, okay. Wer darauf nicht so viel Lust hat, genau, Arztbriefe schreibt man ja immer am Ende eines Aufenthalts im Krankenhaus, muss man immer so einen langen Arztbrief schreiben.
Genau, ja, du machst eine ganze Dokumentation ja während der OP. Man hat da so ein Protokoll, wo eben die sämtlichen Vitalparameter dann alle 5 Minuten, beziehungsweise manche Sachen vom Beatmungsgerät alle 1/4 Stunde oder so eingetragen werden. Da wird alles protokolliert, was du dem Patienten gegeben hast. Die Einleitungsmedikamente oder Sachen, die du zwischendurch gegeben hast, irgendeine Antibiose, die vorher angehängt wurde. Sämtliche Mikrobiologen, die kriegen jetzt wahrscheinlich die Krise, wenn ich Antibiose sage.
Okay.
Es tut mir sehr leid. Ja, Antibiotika, die du gegeben hast. Ja,
ja, okay. Sowas. Und also du bist sozusagen im OP, schreibst du schon alles mit und dann bist du auch fertig, wenn die OP fertig ist, dann ist
idealerweise
deine Arbeit getan.
Das, ja, genau. Das ist ja so ein Dokument, da ist hinten dran noch ein Durchschlag und das heißt dann, also die eine Seite geht dann mit in den Aufwachraum oder auf Station oder wo auch immer, die andere Seite bleibt da, dass man eben die Dokumentation immer irgendwie da hat.
Gut, dann hast du jetzt die ganze Zeit gelauert während der Operation, dass was passiert, bist vielleicht manchmal auch auf Jagd gegangen, weil was passiert ist. Wie endet denn dann eine Operation? Wie wacht man wieder auf?
Mhm, genau, also man kommuniziert am besten auch viel mit den Chirurgen. Das ist manchmal irgendwie ein bisschen schwierig. Es gibt da so ein bisschen...
Ja, dein Verhältnis zu Chirurgen scheint ja eh ein bisschen
Meins
schwierig.
Meins ist gut.
Wenn du so Witze wie die Bluthirnschranke
reißt. Ja, aber ich meine, man kann sich ja freundschaftlich so ein bisschen... Ne? Also, aber es gibt manchmal ist irgendwie so ein bisschen ein schwieriges Verhältnis auch zwischen den Fachbereichen oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie noch alte Generation ist oder sowas und ob sich das jetzt ändert. Ich persönlich finde es einfach wichtig, viel zu kommunizieren.
Ja, man ist ja auch ein Team eigentlich.
Ja, klar,
ne?
Genau, denke ich mir auch. Wir arbeiten ja beide am selben Patienten. Ne? Jedenfalls, wenn die OP sich dann so dem Ende zuneigt und man das so ein bisschen absehen kann, also am Ende muss ja da meistens noch irgendwie verbunden werden oder sowas, so Sachen, oder halt zugenäht werden, das sind so Sachen, die tun jetzt zum Beispiel nicht mehr so weh, dann kann man schon mal irgendwie das Narkosegas ein bisschen reduzieren oder sowas. Mhm. Also das läuft ja eigentlich die ganze Zeit mit, dass die Patienten auch stetig dann über die Beatmung eben Narkosegas kriegen, dass man das zum Beispiel schon mal reduziert und dass man dann auch nicht kurz vor Schluss nochmal ein Opiat gibt oder sowas, sonst haben die Patienten einen Überhang. Mhm. Das ist dann auch nicht gut. Damit fängt man dann an. Irgendwann dreht man es dann ganz aus und dann guckt man auf die Beatmungsparameter, fängt der Patient vielleicht schon mal ein bisschen an mitzuatmen, kann dann auch schon mal umstellen auf manuelle Beatmung und macht dann erstmal nichts und guckt, fängt er vielleicht von alleine an. Also es gibt dann auch so einen Wert, das endexpiratorische CO2, also das, was der Patient ausatmet. Wenn das jetzt zum Beispiel ansteigt, dann ist das auch so ein Atemantrieb für den Patienten, weil der Patient möchte das dann abatmen. Genau. Also man macht das Gas aus, man guckt, fängt er vielleicht an von selber zu atmen. Wenn ja, dann stellt man komplett eben um auf manuell, dass der Patient dann schön selber atmet. Kann ja sein, dass er selber atmet, aber eben noch nicht wach ist. Und man hat dann immer noch so ein bisschen seine Werte, um zu kontrollieren, okay, wie viel Gas ist denn jetzt noch drin, dass man so abschätzen kann, ist es realistisch, dass er bald aufwacht. Macht sich dann eben bereit, steht die ganze Zeit neben Patienten, auch mit Absaugbereitschaft, sag ich mal. Also da ist auch eine Absaugpumpe an dem Gerät und man
Damit
macht sich da schon mal...
nichts aspiriert wird.
Dass du beim Extubieren auch so ein bisschen absaugen kannst, ne? Weil es bildet sich ja immer irgendwie ein bisschen Schleim oder sowas. Das kann man dem Patienten ein bisschen helfen damit. Dann merkst du irgendwann, der wird wach, der fängt an, sich zu bewegen, fängt an, sich zu wehren. Wenn die Atmung dann wirklich suffizient ist, also wenn du siehst, der atmet oft genug, der atmet tief genug, das kannst du dir alles wirklich ablesen, dann kannst du den extubieren, also den Tubus erst wieder entblocken, dass man diesen Luftballon, sag ich mal, nicht mit rauszieht. Und dann mit absaugen durch den Tubus vielleicht oder auch durch den Mund, je nachdem, kann man den Tubus dann rausziehen.
Okay.
Und dann musst du natürlich weiter beobachten, ob der Patient auch weiter atmet. Also, dass der
Sonst
Patient wach ist.
Kritisch. Ist es schon mal kritisch geworden bei dir, dass das dann jemand nicht geatmet hat nach dem Tubus rausziehen?
Also so kritisch wäre jetzt, glaube ich, zu viel gesagt. Man sieht dann schon mal, okay, atmet jetzt doch nicht so gut, aber du hast ja deine Beatmungsmaske direkt daneben liegen.
Und das habt ihr dann schon auch mal gemacht?
Ja, dann beutelst du halt noch ein bisschen, bis er dann wirklich, oder sieht er wirklich ganz wach ist. Kannst
Beuteln
dann auch,
heißt, weil da ist so ein Luftbeutel dran und dann pumpt.
Ja, also nicht an der Maske selber wie beim Rettungsdienst, das ist dann am Beatmungsgerät.
Ja, und genau. Da muss man dann immer so drauf drücken, wie so eine Luftpumpe.
Genau.
Wenn man früher so, weiß nicht,
ja, oder
man
wie so ein Luftballon, den man leer quetscht, sag ich mal, am ehesten. Kannst dann auch wieder eine Atemwegshilfe einlegen, wie diesen Güteltubus oder Wendeltubus, ne, dass der Zungengrund nicht so zurückrutscht. Die Leute schnarchen dann auch teilweise sehr laut, weil eben die Zunge zurückrutscht ist. Da kann man nochmal mithelfen. Aber also ich würde es jetzt nicht als kritisch bezeichnen, weil das ist ja wieder das mit dem Antizipieren. Man fängt das ab, bevor es kritisch wird.
Okay,
man will nicht warten, bis die Sachen kritisch sind.
Okay, also ihr hattet jetzt keine wirklich brenzlige Situation in den letzten Wochen.
Ja, also es kann zwischendurch schon mal irgendwie vorkommen, zum Beispiel bei der Einleitung. Also die Einleitung an sich ist kritischer als während der OP die Narkoseführung, ne? Weil du ja den Atemweg sichern musst.
Die jetzt Einleitung mal, ist immer so die kritischste
Phase. Um das einzuordnen, genau.
So ein bisschen wie beim Flugzeug, wo auch der Start und die Landung das Kritischste sind und nicht, wenn man in der Luft ist. So.
Genau, und es kann halt sein, dass ein Patient einfach schwierig zu intubieren ist, zum Beispiel anatomisch irgendwie. Ne? Mhm. Und das war auch schon mal der Fall, dass der Anästhesist, mit dem ich unterwegs war, einfach sehr große Schwierigkeiten hat, den Patienten zu intubieren. Gibt es dann natürlich noch verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es so eine Art extra Führungsstab oder dass du eben im Videolaryngoskop dann intubierst. Das ist dann, da hast du dann an dem Spatel, den du zum Intubieren nimmst, dem Laryngoskop, eine Kamera dran. Dann kannst du direkt reingucken, anstatt eben wie normal so zu versuchen, durch den Mund um die Ecke zu gucken. Jetzt, das ist schwierig, das kann man sich wahrscheinlich nur schwierig vorstellen, wenn man es jetzt nicht gesehen hat. Und ja, in so Situationen kann es dann ja schon mal sein, dass es irgendwie ein bisschen aufregender wird oder da muss es halt mal schnell gehen, zum Beispiel. Da musst du wissen, wo die Medikamente stehen, musst die schnell aufziehen können, dass das halt...
Okay.
Ja, dass du das dann noch irgendwie gewuppt kriegst.
Muss man die Nerven bewahren, darf keine zu zittrige Hand haben.
Ja, genau. Du musst einfach irgendwie drauf gefasst sein, deswegen auch so viel antizipieren. Und so Leute kriegen dann danach auch einen Narkoseausweis. Das ist auch sehr wichtig. Da steht dann drin, gleich mit Videolaryngoskop oder sowas, dass der nächste Anästhesist bei der nächsten OP nicht wieder in die Situation kommt.
Also so wie so ein Impfausweis haben Menschen, die schon mal operiert wurden und da Komplikationen waren, ein Narkoseausweis, hast du gesagt?
Genau, also von dem Anästhesisten, der Anästhesistin dann, da steht dann zum Beispiel drin, ist anatomisch schwierig, am besten gleich mit Videolaryngoskop.
Und das ist das auch so ein Büchlein?
Das ist einfach so ein kleiner Pass.
So ein kleiner
Pass, also so,
okay. Ja, ist wieder
Checkkartenformat.
Wieder etwas, wo ich denke, okay, wäre wahrscheinlich besser digitalisiert, weil das sehe ich ja häufig, so eine Notfallsituation oder so, da hast du ja diese ganzen Sachen nicht dabei.
Ja.
Und dann kommen Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus und wir stehen da erstmal so und wissen überhaupt nicht, was haben die für Vorerkrankungen. Wenn die nicht mehr bei Bewusstsein sind, können die uns das ja auch nicht sagen.
Ja, aber in so einer Notfallsituation, dann, also da würdest du dann ja auch präklinisch intubieren.
Okay.
Und da hast du eh kein Videolaryngoskop.
Okay, das also dafür braucht man das jetzt gar nicht unbedingt. Ja, aber
das ist dann eher für so geplante Sachen, glaube ich, wichtig. Das ist auch wie so ein Allergiepass, Allergieausweis, wo drin steht, dass du, keine Ahnung, gegen irgendein Antibiotikum allergisch bist.
Aber auch selbst da denke ich mal, manchmal bin ich auch selber nicht so organisiert. Ich habe einmal meinen Impfausweis verloren. Schlimmste Sache meines Lebens. Naja, zumindest eine der schlimmsten. Da, das ist alles verloren.
Ja,
und ich konnte nicht mehr dokumentieren, dass ich die Masernimpfung habe, die Pflicht ist. Ich bin dann einfach nochmal geimpft worden. Dabei natürlich
aber
bin ich.
Aber Titer hätte man ja bestimmen können.
Ja, aber das ist
finanziell
ist auch ein bisschen
dann
teurer. Ja, ja. Genau, und dann einfach noch eine Impfung rein.
Ja.
hätte nicht sein müssen. Ne?
Genau.
So. Und deswegen, also da sehe ich auch Potenzial, solche Sachen einfach digital zu haben und dann sieht das direkt irgendwie, der Rettungsdienst kann das vielleicht direkt scannen oder wenn man im Krankenhaus dann ist.
Das ist dann wieder die Frage, wie kriegen die das dann raus? Ne? Also der Patient muss dann ja bekannt sein,
ja,
irgendwie.
Jeder hat seine
vielleicht
elektronische
auf der Gesundheits-
Patientenakte, ne?
Ja, wenn er die Gesundheitskarte dabei hat.
Soll es dann ja irgendwann mal gehen, ja.
Ja, die muss das Krankenhaus dann erstmal haben, ne? Also soweit.
Ja.
Ja, sind wir, glaube ich, einfach noch nicht.
Beziehungsweise hat man das ja dann irgendwann auf seinem Smartphone. Also es geht in die Richtung, ich gucke mir da immer alle Sachen schon an und probiere das auch aus.
Aber das Smartphone muss auch wieder jemand entsperren erstmal.
Das stimmt.
Und hast du vielleicht auch nicht dabei, ist kaputt.
Obwohl es so Funktionen gibt, wie so ein Notfallpass, der auch einfach ausgelöst werden kann. Ne?
Ja.
Und dann sieht das der Rettungsdienst ohne entsparen. Kann man das.
Und dann Akku alle, Smartphone kaputt.
Ja.
Kann beim Autounfall durchaus sein.
Besser als heute, ne? Wenn du einfach so einen Ausweis irgendwie dabei haben musst.
Ja, also ich meine, bei einer geplanten OP, dann weißt du das auch, dann sagst du das dann natürlich auch bei der Prämedikationsambulanz oder sowas, ne?
Ja, gut, wir sind wieder in das Digitalisierungsthema abgeschwiffen.
Schlimm,
wir müssen
schlimm,
darüber
schlimm.
Eine Folge machen, auf jeden Fall. Also wir waren ja sozusagen bei der Ausleitung auch, also heißt dann Ausleitung, die Phase, wo man dann wieder aufwacht.
Genau, ja, Patientin wird dann eben im OP-Saal selber schon so ein bisschen wach. Und ja, sobald eben die Atmung dann eben stabil ist, der Patient stabil ist, wird dann eben rübergefahren zur Ausleitung, wo man den Patienten, die Patientin dann an die Station wieder übergeben kann oder eben nochmal in den Aufwachraum, kann auch sein.
Und dann Ende gut, alles gut.
Dann ist unser Teil erledigt.
Ist vorbei. Hast du da dann auch so ein schönes Gefühl, wenn alles gut geklappt hat? Und gibt dir das so ein kleines Glücksgefühl? Oder vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie eine etwas schwierigere Situation handeln musstet? Was gefällt dir prinzipiell so an dem OP-Setting?
An dem OP-Setting? Also wenn ich selber einfach irgendwie Sachen machen konnte, die gut geklappt haben, sag ich mal, freue ich mich.
Also du kannst auch schon jetzt im PJ einige Sachen auch praktisch machen
bei dir. Genau.
Da sitzt jetzt nicht nur die ganze Zeit daneben, sondern...
Oh Gott, nein.
Okay, es ist auf jeden Fall für dich auch abwechslungsreich.
Das auf jeden Fall.
Okay, also du kannst sozusagen die Anästhesie auch ein bisschen empfehlen, wenn man so ein bisschen auch das Vorwissen mitbringt, dann kann man da wirklich auch was Praktisches machen.
Man muss da jetzt auch nicht unbedingt viel Vorwissen mitbringen. Man kriegt das alles auch nochmal gezeigt und erklärt. Und das Schöne ist in der Anästhesie, dass du eine steile Lernkurve hast. Also du kannst dann zum Beispiel in der Einleitung, wenn du irgendwie anfängst, dann versuchst du erstmal Patienten suffizient zu beatmen. Ist ja auch super wichtig, ist auch schwerer als man denkt tatsächlich. Da wirklich die Maske dicht zu kriegen und so weiter, da fängt es schon an. Dann irgendwann kannst du mal versuchen, mit dem Langoskop reinzuschauen, wie stelle ich mir das richtig ein, sehe ich was, kann ich vielleicht auch intubieren, sowas. Und dann Narkoseführung, worauf muss ich achten, wie kann ich die Sachen einstellen, muss man sich ja auch alles irgendwie ein bisschen ausrechnen wieder, wie man das alles einstellt.
Okay, also du hast eine steile Lernkurve. Mhm. Ich kann mir vorstellen, weil das ja auch relativ standardisiert ist, diese Abläufe, und sozusagen bei jeder OP sich Sachen auch wiederholen. Dadurch kannst du es immer wieder auch üben, oder? Und dadurch wird die Lernkurve dann auch
so
steil,
den
Eindruck. Ja.
Genau, und das Schöne ist auch, dass wenn du dann ein Medikament gibst, dann siehst du gleich den Effekt. Also wenn der Blutdruck ein bisschen niedrig ist und du gibst ein Medikament, dann siehst du so, ein, zwei Minuten später, so, jetzt geht der Blutdruck wieder hoch. Du siehst direkt den Effekt von der Therapie, sag ich mal, die du gerade gemacht hast. Das ist auch sehr schön.
Okay, ja. Das klingt auf jeden Fall attraktiv, weil ich jetzt für meinen Teil, wir sprechen beim nächsten Mal noch mehr darüber, wie man in der Neurologie eigentlich, was man da erlebt und was man als PJler machen kann. Ich bin ja auch auf ganz verschiedenen Stationen und so. Da sind immer wieder neue Krankheitsbilder, neue Sachen, die ich sehe. Und dadurch habe ich aber nicht diese Wiederholung auch. Also ich habe auch das Gefühl, meine Lernkurve ist nicht so steil, wie du jetzt gesagt hast, weil man ja diese ständige Wiederholung in immer größeren Abständen auch braucht, um sich was gut merken zu können.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Spaced Repetition heißt das für die Lerntheorie. Genau. Ja, okay. Also ein attraktives Berufsbild der Anästhesist, die Anästhesistin, ja, ein attraktives Fach, um da auch PJ zu machen.
Ja, oder auch einfach mal mit einer Formulatur reinzuschnuppern, das lohnt sich
genau,
schon, denke ich.
Ich würde dann aber schon im Studium machen.
Ich würde dann aber schon einen ganzen Monat empfehlen, tatsächlich, damit man auch Chance hat, wirklich auch mal was selber zu machen und sowas. So eine 2 Wochen ist, glaube ich, zu kurz.
Ja, schön. Ja, habe ich mich nie so viel mit beschäftigt, hatte ich das Gefühl, dass das nicht so mein Fachgebiet ist, aber du hast auf jeden Fall ein bisschen mein Interesse heute geweckt. Ja. Vielen Dank dafür, Alexa. Ja, schön, dass wir so ein bisschen über das Fach sprechen konnten. Wir machen dann beim nächsten Mal einfach mit der Neurologie weiter. Wir sind ja jetzt noch einen Monat an der Stelle, wo wir jetzt gerade unser Tertial machen. Danach geht's für dich
in die Schweiz.
Welches Fach?
Chirurgie, das Pflichtterzial Chirurgie, bin ich dann da als Unterassistentin angestellt.
Spannend. Für mich geht es auch in die Chirurgie und auch ins Ausland. Für mich geht es nach Malta.
Ja, ein bisschen mehr Ausland als bei mir, würde ich sagen.
Zumindest was südlicher.
Ja.
Und dann können wir uns weiter remote treffen und dann werden wir mal ein bisschen vergleichen, wie sind die Gesundheitssysteme, wie sind die Bedingungen im PJ. Das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, aber davor sehen wir uns noch einmal und dann sprechen wir über die Neurologie. Jetzt am Ende würde ich gerne noch ein bisschen reflektieren. Gibt es denn irgendetwas, Alexa, in den letzten Wochen, wo du so gedacht hast, okay, das hätte ich gern von Anfang an anders gemacht? So vielleicht auch, wie du im PJ, wie du da reingestartet bist, irgendetwas, was da besser hätte laufen können oder bist du voll zufrieden?
Also ich bin an sich sehr zufrieden. Also ich meine, klar gibt es immer Sachen, die besser laufen könnten, wobei da ja ein großes Problem ist dann eben irgendwie die Besetzung, sage ich mal, wenn Leute krank sind, dass du einfach unterbesetzt bist. Ne?
Ihr habt auch Personalmangel.
Ja, doch. Also wie überall im Gesundheitssystem ist ja nicht nur bei uns so. Ist ja auch auf Station generell, ist ja ein roter Faden, der sich durchzieht.
Das ist dann natürlich auch schwierig. Ja. Ich meine, es muss ja immer ein Anästhesist bei der OP sein. Werden dann weniger OPs gemacht, manchmal OPs verschoben, wenn jetzt plötzlich einer krank ist?
Ja, kann sein. Also man hat ja so und so viele Säle mit OPs, die besetzt werden müssen und du brauchst einen Anästhesisten pro Saal. Wenn du jetzt einen PJler hast, wie mich zum Beispiel, oder einen Assistenten, dann kannst du vielleicht auch mal zwischendurch kurz raus, wenn jemand irgendwie aus einem anderen Saal Hilfe braucht oder irgendwie mal kurz Beratung braucht oder sowas. Aber an sich brauchst du einen Anästhesisten pro Saal. Du kannst ja nicht 2 Säle gleichzeitig machen, das geht nicht.
Interessant, ja. Bei mir merkt man natürlich auch den Personalmangel und bei der Stationsarbeit ist es dann manchmal natürlich so, dann muss ein Arzt das machen, was eigentlich 2 hätten oder 3 machen müssen. Dann ist natürlich so dieser, der Arbeitsdruck, der konzentriert sich dann noch stärker auf jeden Fall, genau. Ja, interessant. Ja, das ist natürlich traurig. Auch etwas, was ich auch immer sehe und was ich auch kritisch sehe. Wir werden da im weiteren Verlauf sicherlich noch häufiger drüber reden. Was ja auch unseren Lernerfolg auf jeden Fall auch mindert, weil das ist für mich so auf jeden Fall was ich mitgenommen habe. Jetzt geht es ja schon aufs Ende, sage ich mal, meines Tertials zu und ich glaube, ich hätte noch viel, viel mehr mitnehmen können aus dem Tertial. Wenn ich so vom Typ her auch so wäre, dass ich auch mehr Nachfrage das mache ich häufig nicht, weil es mich nicht unbedingt interessiert oder so, sondern weil ich nicht die Gelegenheit finde, das zu machen, weil natürlich überall so ein bisschen der Mangel herrscht und alle sind so ein bisschen unter Stress und da willst du ja dann auch nicht stören und dann nochmal fragen, hey, kannst du mir das mal erklären oder das und das und da muss man sich immer wieder mal trauen, das doch zu machen. Das finde ich schade, das ist einfach bedingt auch ein bisschen durch die Bedingungen, aber ich selber würde da gerne auch noch ein bisschen besser werden, dass ich da häufiger mal mich traue zu fragen.
Ja klar, das Problem habe ich jetzt gar nicht tatsächlich, da ich ja immer mit einem Anästhesisten unterwegs bin und wenn dann die Operation vielleicht ein bisschen ruhiger ist, wenn da jetzt nicht irgendwie viel gemacht werden muss, dann hat man auf jeden Fall genug Gelegenheit, Fragen zu stellen. Oder man kriegt Fragen gestellt, die man da beantworten muss.
Okay, da ist man immer dann ein bisschen angespannt. Aber genau das hilft ja auch beim Lernen, das merke ich auch.
Genau.
Also ich habe auch immer das Gefühl, okay, ich bin total dumm.
Ja, das hatte ich sehr oft, das Gefühl. Also nicht bei dir, bei mir, ich meine jetzt bei mir.
Geht mir, danke. Ja, nein, habe ich schon verstanden. Ja, geht dir auch so. Ich glaube, das geht jedem Medizinstudenten, jeder Medizinstudentin so ein bisschen so. Und es gibt ja dafür ja auch ein Wort, Blame-and-Shame-Kultur, habe ich mal gelernt im Studium, dass das wirklich so eine Kultur ist, die auch früher noch stärker war, dass man halt einfach immer, wenn man was nicht wusste, dann dafür fertig gemacht wird.
Ja.
Ich glaube, das merkt man auch an vielen Enden im Gesundheitssystem, in unserem Studium auch. Anatomie kann ich mich auch dran erinnern. Mhm. Also da sollte man eigentlich immer alles wissen, jede Struktur, und das ist einfach so viel. Und wenn man dann was nicht wusste, kriegte man einen blöden Spruch oder einen bösen Blick manchmal.
Ja.
Aber es bessert sich auch. Also diese Kultur ist wird immer weniger. Aber trotzdem natürlich. Aber nur dadurch lernt man natürlich, wenn Fragen gestellt werden, wenn man die Fragen auch mal nicht weiß.
Mhm.
Also die Sachen, die ich dann nicht wusste bei Fragen, die weiß ich heute am besten.
Genau, ja. Nee, das kommt auch total aufs Team an. Bei mir ist es glücklicherweise gar nicht so. Ist auch zum großen Teil ein eher junges Team.
Mhm.
Aber auch die, ich sag mal, älteren Semester, die dabei sind, den kann ich auch einfach Fragen stellen. Und ich denke mir, ich stelle lieber im PJ jetzt dumme Fragen, als dann als Assistenzärztin. Ja. Ich meine, da würde ich die Fragen dann auch stellen, bevor jetzt irgendwas schief geht oder sowas. Klar, muss man dann stellen. Aber ich bin da gerade recht schmerzfrei.
Ja, das ist gut. Das hilft bestimmt beim Lernen. Eine zweite Sache, die ich noch in den letzten Wochen bemerkt habe, ich hätte von Anfang an meine Kugelschreiber besser sichern sollen.
Tja.
Die gehen schnell verloren. Hier, ich habe hier so ein kleinen Beutel, wo immer meine ganzen Sachen drin sind.
Mhm.
Guck mal, was ich jetzt mit meinem Kugelschreiber gemacht habe. Warte, wo ist der? Das ist nämlich so ein toller Vierfarben-Kugelschreiber.
Ja, Kugelschreiber im Krankenhaus, ganz schwieriges Thema. Siehst du nie wieder.
Ja, genau. Und ich hatte mir extra einen mit so Ersatzpatronen gekauft.
Ach so.
Der war dann so ein bisschen teurer, aber da kann ich die wechseln. Und den kann man sogar radieren. Das fand ich ganz cool. Aber dann hat der auch 14 Euro gekostet.
Oh Gott.
Und den wollte ich natürlich nicht verlieren. Und dann habe ich Ersatzpatronen gekauft, weil die leer waren. Hatte ganz viele Ersatzpatronen. Und an dem Tag, wo ich die gekauft habe, hast du ihn verloren.
Ja, natürlich. Ja. Wie auch sonst.
Und
hast du jetzt gemacht?
Dann habe ich mir erstmal einen neuen gekauft, weil ich jetzt hatte ich ja die Ersatzpatronen. Und jetzt habe ich ein Etikett drauf gemacht.
Ach,
und
habe
da meinen Namen und meine Telefonnummer drauf geschrieben.
Kannst du vielleicht auch gezielt dann verteilen, die Telefonnummer.
Okay, zum Kennenlernen meinst du?
Wer weiß, weiß ja nicht.
Den Gedanken hatte ich gar nicht, aber gut. Mal wieder was Neues.
Ja, alle Optionen nutzen hier, ne? Nee, Quatsch. Ich habe auch ein System entwickelt, das bisher ganz gut geklappt hat. Ich habe noch sämtliche Kulis, die ich mitgebracht habe ins PJ, ne?
Sehr
möchte ich
gut.
nur mal sagen. Nämlich in der Einleitung. Die ganzen Medikamente, die man gibt, die sind ja in Spritzen aufgezogen. Die Spritzen müssen dann beschriftet werden, was da drin ist und wie die Dosis zum Beispiel pro Milliliter ist. Ist ja sehr, sehr wichtig, dass das genau beschriftet ist. Und da hängen dann für die typischen Medikamente schon so vorgefertigte Etiketten. Zum Beispiel Propofol, Rocuronium, Fentanyl, Sufentanyl, sowas. Und ich habe mir einfach so ein Etikett genommen und das auf den Kuli.
Okay.
Und,
wie heißt dein Kuli? Propofol?
Also einer ist Propofol, einer ist Sufentanyl und einer ist Rocuronium.
Okay.
Das sind auch so typische Einleitungsmedikamente. Das heißt, es ist schon vorgekommen, dass jemand diesen Stift einstecken wollte. Und, ach, Moment, hier ist Propofol drauf. Ich glaube, der gehört zu euch. Ja, danke, das ist meiner. Also alles wieder zurückgekommen bisher.
Sehr gut. Also wenn jemand einen Kuli mit Propofol, Rocuronium oder anderem findet, der gehört zu dir.
Ja, also ich würde jetzt behaupten, es haben noch mehr Leute das System so.
Ist nicht
so.
Nur dein Trick.
Aber da im Krankenhaus ist es, glaube ich, bis jetzt hat es noch niemand übernommen, meine ich.
Okay, sehr gut. Weiß ich Bescheid.
Ja.
Ja, schön, Alexa, dass wir heute wieder Zeit hatten, hier eine Folge aufzunehmen.
Ja.
Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Hoffentlich schaffen wir es noch, bevor wir dann in die Auslandsmonate gehen.
Genau.
Genau. Und ich hoffe auch euch Hörerinnen und Hörern hat es gefallen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, besonders jetzt diesmal zu Fragen zu der Anästhesie.
Ja,
die
genau.
Alexa beantwortet gerne alle Fragen dazu.
Also ich schaue es vielleicht vorher nochmal nach und dann werde ich es beantworten, um sicher zu gehen.
Genau. Ja, und dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Dann hören wir uns bald wieder.
Bis dann.
Bis dann.
PJ Insights. Zwischen Blutabnehmen und Haken halten. und mehr Medizin-Podcasts auf lumedio.de.